herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und diese Sonderausgabe von 040 Hamburg streng vertraulich ist zum Tag des Lokaljournalismus am 5. Mai 2026 erschienen. Zu diesem Tag habe ich mit einem Dutzend Bürgermeister und Bürgermeisterinnen kleiner und größerer Städte rund um Hamburg gesprochen, um mal zu erfahren, wie das eigentlich ist, wenn man Politik da macht, wo Politik wirklich auf Wirklichkeit trifft, wie es ist, die Entscheidung aus Berlin umsetzen zu müssen, die Entscheidung aus den Hauptstädten umsetzen zu müssen, wie sich diese Menschen fühlen, ob sie sich gesehen fühlen, ob sie sich von den Medien vernünftig behandelt fühlen und so weiter und so fort. Es sind 12 wunderbare Gespräche geworden, die einen tiefen Blick in die Lebenswirklichkeit von Städten, in die Lebenswirklichkeit unserer Gesellschaft und unserer Demokratie ermöglichen. Und ich wünsche Ihnen und euch viel Spaß dabei. Los geht's, 12 Gespräche. In dieser Folge habe ich zu Gast
Olaf Schulze, 58 Jahre, Bürgermeister der Stadt Geesthacht.
Und ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind, lieber Herr Schulze. Man schmunzelt natürlich sofort, und das wird Ihnen ganz oft passiert sein, Olaf Schulze, Olaf Scholz, auch in der SPD. Wie oft mussten Sie sich da irgendwelche Dinge anhören in der Zeit, in der Olaf Scholz Bundeskanzler war und Sie Bürgermeister?
Ach, das war schon sehr häufig. Auch die Verwechslung war sehr häufig. Also ich wurde dann auch des Öfteren als Olaf Scholz angekündigt. Ist ja auch mal ganz nett. Ich war vorher ein Landtagsabgeordneter. Da war Olaf Scholz hier Bürgermeister in Hamburg. Und da war die Verwechslung dann noch größer. Also von daher war das dann immer schon ganz spannend.
Und Sie haben ja durchaus was mit Olaf Scholz gemeinsam, wobei Sie ihn nochmal geschlagen haben. Olaf Scholz hat ja 2011 in Hamburg es geschafft, mit absoluter Mehrheit zu regieren, also die Wahl zu gewinnen. Das haben Sie, stimmt das, dass Sie bei der letzten Wahl über 90% der Stimmen bekommen haben?
Ja, das stimmt. Das ist richtig, aber ich muss fairerweise sagen, ich war auch nur der einzige Kandidat.
Aber das heißt ja nichts, wenn die Leute Sie trotzdem doof finden, dann, oder?
Ja, es gab auch schon welche, die abgewählt wurden, also von daher, die nicht mal 50% gekriegt haben. Von daher ist, glaube ich, 90% schon ganz ordentlich.
Wir wollen ja in dieser Podcast-Reihe, die wir zum Tag des Lokaljournalismus machen, möchte ich mit den Bürgermeistern und Bürgermeisterinnen von 12 Städten rund um Hamburg mal sprechen, wie das eigentlich ist, Bürgermeister zu sein und warum man das eigentlich werden will und wie man das eigentlich wird. Und vielleicht fangen wir damit mal an. Ich habe mir Ihre Vita mal angeguckt und das ist eigentlich so eine klassische Vita, wie man sie sich träumt, von jemandem, der in der SPD Karriere macht, weil Sie sind genau der, den die SPD erreichen will eigentlich, oder? Oder Sie waren das in Ihrer Ausbildung?
Ja, das stimmt. Ich bin von Beruf Gaswasserinstallateur, Klempner. Und habe auch fast 20 Jahre auf dem Bau gearbeitet. Also von daher ist das richtig, dass das so ein bisschen das klassische SPD-Klientel ist und war für mich damals auch sicherlich ein Grund, in die SPD einzutreten. Ich hatte damals ein bisschen überlegt, ob man noch zu den Grünen geht, aber habe mich dann doch eher für die SPD zur damaligen Zeit, das war 1985, dann doch für die SPD entschieden. Und dann habe ich den weiteren klassischen Laufweg begonnen. Ich wurde dann Gewerkschaftssekretär, also passt auch wieder.
Und Sie haben, das ist interessant, Sie haben damals noch einen Hauptschulabschluss gemacht. Das sieht ja so, wahrscheinlich wird es so viele Bürgermeister im Norden und wird auch in ganz Deutschland, die einen Hauptschulabschluss haben, gar nicht geben.
Das ist gut möglich, ja, das ist korrekt. Da glaube ich, wird es nicht die Masse sein, die nur Hauptschulabschluss hat, ja.
Weil man denkt ja immer bei so einem, also man denkt immer bei so einem Bürgermeister, ja, der hat studiert oder die da oben, das trifft ja auf Sie so per se von der persönlichen Entwicklung gar nicht zu.
Nein.
Gar nicht. So. Nö. Wie wird man Bürgermeister? Also Sie haben es gerade gesagt, Sie machen Schulabschluss, dann klassische Ausbildung, Klempner, Gewerkschaftssekretär. So, das ist ja noch weit entfernt davon, Bürgermeister zu werden.
Ja, ich bin mit 17 in die SPD eingetreten, bin mit 18 das erste Mal dann in eine Gemeindevertretung gewählt worden. Und 1994 bin ich dann, also mit, jetzt muss ich erstmal selber rechnen, 30.
Welcher Jahrgang?
Nee, 67er Jahrgang, okay. Also ja, mit 27. Dann Ratsherr in Geesthacht geworden, also habe mich immer politisch engagiert, habe dann neben der Arbeit am Abend Politik gemacht und am Wochenende und bin dann von 97 bis 2001 Ratsherr gewesen, wie gesagt.
Das ist alles ehrenamtlich gewesen?
Das ist alles ehrenamtlich gewesen und das habe ich so nebenbei mitgemacht.
Und wann kam die Idee, Mensch, du könntest auch, wir kommen gleich dazu, wie es dann ist, in der eigenen Stadt Bürgermeister zu sein, also die eigene Stadt gestalten zu können. Die Idee, Mensch, du könntest auch Bürgermeister mal werden.
Ja, das kam eigentlich erst 2015, als dann wieder die Bürgermeisterwahl war und der amtierende Bürgermeister gesagt hat, er kandidiert nicht wieder. Und ich war Ortsvereinsvorsitzender damals, ich war Landtagsabgeordneter. Und als Ortsvereinsvorsitzender ist man derjenige, der dann gucken muss, wer vielleicht für die Partei kandidieren kann als Bürgermeister oder Bürgermeisterin. Und wir haben dann immer geguckt, wer könnte es werden, haben ein paar Kandidaten gehabt, uns die angeguckt und irgendwann kam jemand und sagte, sag mal, warum willst du das nicht eigentlich machen? Du könntest das doch auch. Ja, und dann überlegt man, früher hätte ich nie gedacht, dass ich mal Bürgermeister werde, weil da war es auch so, dass da keine Direktwahl war, sondern die Ratsversammlung hatte gewählt und da gab es halt dann auch die Auflagen, dass man studiert haben muss. Ja, und dann überlegt man, ob man das selber machen möchte. Denkt man so nochmal nach, 10 Jahre Landtag, gibt es vielleicht noch was anderes außer Landtag?
Landtag muss man auch nochmal erklären, für die, das nicht kennen, das war nicht Vollzeit, sondern das war dann Vollzeit. Okay.
Der Landtag war Vollzeit. Okay. Ich bin 2005 in den Landtag gewählt worden. Das war die berühmt-berüchtigte Sitzung, wo Heide Simonis nicht gewählt wurde.
Das heißt, Sie wissen, welche Stimme fehlte? Nein.
Ich weiß es leider nicht. Okay. Würde mich schon interessieren, aber ich glaube, das kriegen wir nicht mehr raus. Ich war es nicht. das war meine erste Sitzung. Und ja, dann als Landtagsabgeordneter auch 2-mal wiedergewählt worden. Und dann halt überlegt, okay, wen nehmen wir? Und als dann die Fragen kamen und auch innerhalb der Partei vor Ort, dann hieß, Mensch, mach du das doch und warum willst du nicht? Hatte ich noch ein paar Tage überlegt und dann gesagt, jo, warum eigentlich nicht? Das wäre vielleicht auch nochmal eine gute Aufgabe. Und die letzten Jahre dann als Bürgermeister oder Jahrzehnte, je nachdem, kann nicht schaden.
Das finde ich interessant, weil ich hätte mir jetzt gedacht, wenn jetzt in meiner Stadt, das ist nun mal Hamburg, der Posten des Bürgermeisters frei wäre und irgendjemand auf mich zukäme und sagen, könntest du dir vorstellen, da würde ich schon jetzt Ja sagen. Also dass sie dann noch, weil ist es nicht sozusagen eigentlich, wenn man sich so ein bisschen politisch interessiert und so ein bisschen heimatverbunden ist, das Größte in der Stadt, in der man aufgewachsen ist, dann der wichtigste Mann, die wichtigste Frau zu sein?
Ja, deswegen habe ich es auch gemacht und Ja gesagt. Allerdings hatte ich schon Respekt vor dem Amt und ich glaube, das ist auch richtig, weil man ist ja nicht mehr politisch eigentlich der erste Mann, sondern man ist Verwaltungschef. Und wir haben eine Verwaltung mit 670 Menschen und die wollen geführt werden und man ist praktisch Chef eines Unternehmens. Und das ist dann schon was anderes, als wenn man Politik macht. Und das ist auch etwas, man muss dann sagen, ja, ich habe auch Lust dazu, Verwaltung zu machen. Und Verwaltung ist nicht ganz einfach. Und für Menschen, die von außen kommen, die von Verwaltung jetzt oder nicht da richtig drin sind, ist das schon etwas Besonderes. Weil es sind Abläufe, die man draußen teilweise außerhalb der Verwaltung nicht versteht.
Kann man das sagen? Ich will Ihnen da nicht zu nahe treten, bitte schimpfen Sie mich sonst gleich aus, dass Sie gar keine Ahnung von Verwaltung hatten, als Sie da reingekommen sind, so gut wie keine, ein bisschen durch die Landtagsarbeit?
Durch die Landtagsarbeit hat man halt Einblick, aber ansonsten war Verwaltung, und durch die Ratsmitgliedschaft hat man natürlich auch durch die Kommunalpolitik ein bisschen Einblick gehabt. Aber die reine Verwaltung, das stimmt, da hatte ich keine Ahnung von.
Welche Rolle spielt bei solchen Überlegungen das Finanzielle? Verdient man als Bürgermeister natürlich mehr als Landtagsabgeordneter?
Nee, ich hatte ein Stück weniger verdient.
Tatsächlich?
Und deswegen haben auch einige sich gewundert, dass ich das gemacht habe, dass ich überhaupt kandidiert habe. Aber da war für mich wirklich die Entscheidung, ich möchte diese Stadt nach vorne bringen. Das ist für meine Heimatstadt. Und ich wollte wirklich hier ein Stück nach vorne gehen und deswegen habe ich gesagt, ist das Finanzielle dann zweitrangig. habe jetzt auch das Glück, dass dadurch, dass die Stadt größer geworden ist und wir nochmal ein bisschen Gehaltsanpassung hatten, dass ich jetzt auch wieder so viel verdiene wie ein Landtagsabgeordneter. Also von daher alles gut. Aber ja, man denkt halt drüber nach, was kommt einem auf einen zu. Und ich hatte das Glück oder habe auch zum Glück Menschen in der Verwaltung, die ich gut kenne, die ich auch schon über Jahre kenne und wo ich wusste, auf die kann ich mich verlassen und wenn ich Fragen habe, kann ich fragen und die auch dann bereit sind, mir mal zu sagen, Olaf, pass auf, da passiert was. Mhm. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass man auch in der Verwaltung Menschen hat, die einen dann schützen.
Ich stelle mir das als den vielleicht schönsten Job vor, den man haben kann. Ich habe es vorhin gesagt, Bürgermeister in der eigenen Stadt zu sein. Aus verschiedenen Gründen und ich bin jetzt gespannt, wenn wir jetzt den Wirklichkeitsabgleich machen, was Sie dazu sagen. Allein schon denke ich, weil, und ist das noch so, dem Bürgermeister in einer Stadt großer Respekt entgegengebracht wird?
In Teilen schon, ja, das ist so und das ist auch gut so.
Man wird angeredet mit Herr Bürgermeister, ne?
In Teilen ja. Die Respektlosigkeit nimmt aber auch zu, okay. Also die Pöbeleien und auch die Aggressivität nimmt im Laufe der oder hat im Laufe der letzten 10 Jahre zugenommen. Also, aber es ist schon noch schön, dass doch noch viele Menschen Respekt vor dem Job haben.
Also ist es ein schöner Job?
Ja. Also es gab ja mal einen Parteivorsitzenden meiner Partei, der gesagt
Franz
hat, das ist der schönste Job nach Papst. Also ich würde sagen, Bürgermeister ist der schönste Job nach Papst, vielleicht sogar vor Papst.
Und ist es ein anstrengender Job?
Ja, natürlich ist es anstrengend, weil man viel Zeit investiert, weil man sich auch oftmals in neue Gebiete einarbeiten muss. Aber ich glaube, wenn man etwas mit Herzblut macht und wirklich Spaß daran hat, dann ist das positiver Stress und kein negativer Stress. Und so ist es bei mir. Ich habe keine 40-Stunden-Woche, es sind bei mir erheblich mehr Stunden. Aber es bringt einfach Spaß und wenn es einem Spaß bringt, ich glaube, dann ist das für einen selber auch eher Ermunterung und Ansporn, als dass das jetzt der Stress einem oder zumindest mir wehtut.
Wenn Sie sagen, Sie haben nicht eine 40-Stunden-Woche, sondern eher 60, eher 70?
Also 60 komme ich schon gut hin.
Und ich hatte neulich Christian Lindner im Podcast, der ja nicht mehr Bundesfinanzminister ist und auch die Frage, was der größte Unterschied ist, jetzt wo er ist jetzt ja stellvertretender Vorstandsvorsitzender von Autoland, eines Autohändlers, zu seiner Zeit als Finanzminister sagt er, ich habe endlich freie Wochenenden. Wie ist es mit dem Bürgermeister und freien Wochenenden?
Man freut sich auch, wenn man ein freies Wochenende hat. Also es ist natürlich so, dass, und das ist ja auch das Schöne, dass man am Wochenende dann eingeladen wird zu Veranstaltungen oder zu 40, 50 Jahre Vereins bestehen und man wird eingeladen zu Theaterpremieren und also von daher hat man am Wochenende schon natürlich so ein bisschen diese repräsentativen Aufgaben, deswegen auch nicht unbedingt 40 Stunden. Und natürlich ist es dann auch mal schön, wenn man ein Wochenende hat, wo man sagt, ach, jetzt kannst du mal ausspannen, so wenn man 3 Wochen durchgearbeitet hat, weil die Wochenenden halt auch dann wieder voll waren, dann ist das mal ganz nett.
Ich habe es gesagt, Sie sind wiedergewählt worden mit über 90% in einer Phase, in der die SPD auf Bundesebene, naja, irgendwie so etwas über 20% war, ne? Das war.
Ja, es kommt gut hin.
Kommt gut hin, ne? Also es war. Was machen Sie denn anders als die Kolleginnen und Kollegen in Berlin? Oder hat das gar nicht, oder wissen viele Leute gar nicht, dass Sie in der SPD sind? Das hat eigentlich einzig und allein mit Ihnen zu tun und gar nicht, welcher Partei Sie sind.
Na, ich glaube schon, viele wissen, dass ich in der SPD bin. Dadurch, dass ich ja auch lange in der Ratsversammlung gesessen habe, ich Ortsvereinsvorsitzender war, ich Landtagsabgeordneter war. Ich glaube, ich war als Landtagsabgeordneter schon sehr präsent. Ich war viel vor Ort. Ich glaube, ich bin jemand, den man auch ansprechen kann. Und das habe ich als Bürgermeister so fortgesetzt. Mhm. Also es ist üblich, dass man mich auch beim Einkaufen anspricht und man sagt, Mensch, Bürgermeister, hier haben wir das und das Problem, kannst du es mal eben lösen? Mhm. Und ich glaube, das ist etwas, was die Menschen mögen und was auch bei der Politik vielleicht wieder ein bisschen mehr im Vordergrund stehen sollte, die persönliche Ansprache und nicht vielleicht alles bei Facebook oder Instagram, sondern dass man wirklich auch da ist, dass man präsent ist. Und ich glaube, das ist ein Teil dessen, diese Bürgernähe, dass das etwas ist, was die Menschen bei mir schätzen. Das ist für Bundestagsabgeordnete natürlich schwieriger. Die haben einen größeren Wahlkreis. Und die haben natürlich, sind in Berlin 2-3 Wochen im Monat und die andere Zeit sind sie in ihrem Wahlkreis unterwegs. Das ist dann natürlich auch schon schwieriger, diese Präsenz zu zeigen. Aber ja, mir bringt das Spaß und ich glaube, das ist ein gewisser
Erfolg. Funktioniert aus Ihrer Sicht diese Idee, dass die Abgeordneten aus den Wahlkreisen die Stimmung, die Lage aus den Wahlkreisen nach Berlin transportieren und in Berlin dann wirklich ein Bild von Deutschland entsteht?
In Teilen schon. Also ich glaube, dass es auch sehr wichtig ist, dass wir nicht zu große Wahlkreise haben. Mhm. Hamburg hat natürlich den Vorteil, dass sie mehrere Bundestagsabgeordneten auf einem kleinen Raum haben. Aber wenn man den ländlichen Raum sich anguckt, ob das nun Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern ist, wo sehr große Wahlkreise sind, da ist es dann natürlich schon schwieriger. Aber generell würde ich sagen, ist es wichtig, dass wir auch viele Bundestagsabgeordnete haben und deswegen die Wahlkreise nicht zu groß geschnitten werden sollten, damit dann man auch die Zeit hat, wirklich sich diese Bürgernähe zu holen. Und das funktioniert, glaube ich, immer noch.
Wie gehen Sie bei sich in der Stadt in Gießhardt mit populistischen Parteien um?
Ich bin jemand, der klar Stellung bezieht, der auch, also es ist auch nicht für alle schön, dass bei uns vor dem Rathaus die Regenbogenfahne weht. Aber ich glaube, wir zeigen in Gießhardt schon Flagge. Und wenn jemand dort eher rechtspopulistisch oder populistisch auftritt, stelle ich mich schon dagegen, weil ich glaube, wir müssen eine starke Stimme für die Demokratie haben. Und dann darf man auch, ich sage jetzt mal doofe Sprüche, nicht einfach so stehen lassen, sondern man muss dann auch gegenhalten und Flagge zeigen, weil sonst geben wir den Menschen immer mehr Raum.
Kriegen Sie das ab, was man in Berlin jetzt mitkriegt, diese Unzufriedenheit mit der Regierung? Die Menschen sind ja tatsächlich mit der schwarz-roten Regierung noch unzufriedener als mit der Ampelregierung. Sie sind mit Friedrich Merz noch unzufriedener als mit Olaf Scholz, was man kaum für Möglichkeiten hat. Kriegen Sie das ab?
Ja, ein bisschen, aber das hält sich noch in Grenzen. Was ich feststelle, ist, dass die Toleranzgrenze niedriger wird. Man möchte alles haben, das sehen wir dann bei uns ja auch. Wir möchten die Straßen gemacht haben, aber bitte so, dass ich morgens und abends da fahren kann und bitte nicht zu lange sperren, am besten gar nicht. Und das sind so Dinge, wo dann oftmals geschimpft wird, gemeckert wird, wo ich einem manchmal denke, Mensch, Leute, seid doch ein bisschen zufriedener. Und diese Zufriedenheit, das nimmt bei uns, glaube ich, ein bisschen ab.
Weil auch so viel nicht funktioniert? Oder weil das ist ja immer die große Frage. Wie mich gestern wieder gefragt, als ich am Bahnhof stand und tatsächlich innerhalb von 1,5 Stunden kein einziger Zug kam. Und ich dann meine Frau anrief und sagte, ich stehe hier, es kommt kein Zug. Und dann sagte sie, warum kommt kein Zug? Und dann rutschte mir so raus, weil einfach nichts mehr funktioniert in diesem Land. Und da sieht man mal, wie schnell man dann in einer persönlichen Betroffenheit dann sowas sagt. Ist es, weil tatsächlich so wenig funktioniert? Oder ist es, weil das Anspruchsdenken der Menschen so groß ist, auch lokal und vor Ort?
Also ich glaube, es gibt einige Dinge, die auch nicht mehr so gut funktionieren. Das stimmt, das muss man auch benennen und da sollte man auch nicht drüber wegschauen und sagen, das ist alles toll. Aber ich glaube, es gibt auch sehr viel, was richtig gut funktioniert und wo wir weiterhin gut sind. Und wir beschweren uns auf der einen Seite darüber, dass bei uns Dinge sehr lange dauern, ob das nun Planfeststellungsverfahren sind oder ähnliches. Auf der anderen Seite erwarten wir aber auch, dass wir alle Menschen mitnehmen, dass wir nicht einfach durchregieren und sagen, das wird jetzt so gemacht, sondern dass wir auch alle anhören und dass wir die Belange irgendwo abwägen. Und dieses Abwägen, das dauert Zeit. Und ich glaube, da müssen wir einfach schauen, dass wir auch hier gucken, Wo gibt es vielleicht Dinge, wo wir wieder schneller werden können, wo es dann aber auch bedeutet, dass man vielleicht nicht mehr gefragt wird oder dass die Einzelinteressen nicht mehr im Vordergrund stehen?
Andere Bürgermeister, insbesondere aus anderen Regionen, aus Ostdeutschland, erzählen, wenn man mit denen ins Gespräch kommt oder mit Politikern erzählen, dass es ein deutliches Verschwinden des Glaubens in die Demokratie gibt. Erleben Sie das bei sich auch? Oder ist es, und manchmal ist es vielleicht auch nur ein Desinteresse, so interessiert mich eigentlich gar nicht mehr?
Also ich glaube, viele sind zufrieden, die äußern sich einfach nicht und sagen, es läuft doch gut. Warum soll ich jetzt hier was machen? Und die, die unzufrieden sind, denen hören wir zu.
Ja.
Die schreien sehr laut. Und deswegen ist manchmal das Gefühl da, dass diese Demokratie schlecht ist und dass wir was anderes brauchen. Aber es wird nichts anderes geben. Es wird nichts Besseres geben. Mhm. Oder sagen wir mal so, es gibt vielleicht was anderes, aber es wird schlechter. Und da bin ich ganz froh. Vorgestern war in Ungarn Wahl. Also da hat man ja gesehen, was passiert, wenn man vielleicht auf die falschen Leute setzt, die einem viel versprechen, die auch einfache Lösungen anbieten, aber es nicht halten können. Und deshalb würde ich nicht so weit gehen, dass alle Menschen oder dass die Stimmung immer schlechter wird. Wir müssen einiges vielleicht besser auch erklären.
Und vielleicht liegt es auch daran, dass Sie das Glück haben, in Gishacht Bürgermeister zu sein. Und wir hören jetzt mal an, was mein lieber Kollege Dirk Schulz, der heißt auch noch tatsächlich fast wie Sie, was der uns über Gishacht zu erzählen hat. Und dann sprechen wir mal über Gishacht. Wir hören mal rein.
Gishacht an die Elbe. Das ist nicht die typisch norddeutsche Bezeichnung dafür, wo die größte Stadt im Kreis Herzogtum Lauenburg liegt. Gemeint ist in diesem Fall ein großes städtebauliches Projekt. Gishacht soll näher an die Elbe rücken. Wo früher Industriebetriebe waren, werden einmal rund 2500 Menschen am Wasser leben. Gishacht ist dadurch zur zehntgrößten Stadt in Schleswig-Holstein geworden. Wenn das Projekt in den 2030er Jahren fertig ist, wird Gishacht dann über 35.000 Einwohner haben. Zum Vergleich, als der SPD-Politiker Olaf Schulze vor 10 Jahren Bürgermeister in seiner Heimatstadt wurde, hatte Gishacht noch keine 30.000 Einwohner. Gishacht wächst also geradezu rasant. Bei der Infrastruktur gibt es aber Probleme, mit dem Tempo des Städtebauwachstums mitzuhalten. Beispiel Schulen. Mehr Einwohner heißt mehr Schulkinder. Was fehlt, sind genug Klassenräume. Mit Investitionen in einem hohen zweistelligen Millionenbeitrag will die Stadt Abhilfe schaffen. Weil aber auch die Zeit drängt, müssen als Übergangslösung vorher noch Container aufgestellt werden. Und in diesen Containern werden manche Schüler ihre gesamte Schulzeit verbringen müssen. Erschwerend kam noch ein Großfeuer an der Bertha-von-Suttner-Gemeinschaftsschule im vergangenen Herbst hinzu. Beispiel Straßen. Die Durchgangsstraßen sind vielfach marode. Für den CDU-Ortsverband ist die B404 innerorts die schlechteste Bundesstraße im Umkreis von 200 Kilometern. Die Sanierung zahlt zwar der Bund, im Falle Gishachts muss die Stadt aber selbst die Planung durchführen. Und hier machte sich der Fachkräftemangel bemerkbar. 7-mal wurde die Stelle des Tiefbauamtsleiters vergeblich ausgeschrieben. Jetzt drängt die Zeit. Wenn die Umgehungsstraße fertig ist, wird die Ortsdurchfahrt zur Gemeindestraße herabgestuft. Dann müsste Gishacht die teure Sanierung selbst bezahlen. Die Reaktivierung des Bahnanschlusses ist wie die Umgehungsstraße seit Jahrzehnten ein Dauerthema in der Stadt. Derweil stockt die Planung, weil Hamburg und Schleswig-Holstein über die Kosten der S-Bahn-Digitalisierung streiten und die Gishachtbahn als Spielball dient. Und ganz aktuell trauern die Gishachter Bürger um die Schließung ihres Krankenhauses im März. Bürgermeister Olaf Schulze hatte sich vergeblich für eine Rekommunalisierung eingesetzt. Doch auch wenn Gishacht kein Krankenhaus mehr hat, keinen Bahnanschluss und noch keine Umgehungsstraße, so hat die Stadt im Vergleich zu früher an Attraktivität gewonnen. Die Elbe und die vielen Wälder waren schon immer da. Inzwischen ist auch das Kernkraftwerk Krümmel stillgelegt. Früher das Argument, um nicht nach Gishacht zu ziehen. Heute locken gute Busverbindungen nach Hamburg und vergleichsweise günstiger Wohnraum. Was Sozialwohnungen angeht, ist Gishacht sogar Vorreiter in Schleswig-Holstein. Bei Bauprojekten ab 16 Einheiten muss der Mietpreis bei einem Viertel der Wohnungen gedeckelt sein. Das gilt auch für Projekte in so prominenter Lage wie bei Gishacht an die Elbe.
Soweit. Und da haben wir, vielen Dank erstmal an den lieben Dirk, da haben wir eine unglaubliche Vielfalt von Themen schon. Wir fangen mal von hinten an, das aktuellste Thema, weil das zeigt auch wieder, wie dann sozusagen bundespolitische Entscheidungen sich dann wirklich auswirken. Das ist das Krankenhaus, oder? Am Ende ist das Krankenhaus der Idee zum Opfer gefallen, verbessern Sie mich da bitte, dass man weniger Kliniken in Deutschland braucht?
Ja, vielleicht. Wir als Stadt Geesthacht wollten das Krankenhaus ja gerne kaufen und übernehmen und dann selbstständig weiterführen. Weil wir auch, das ist ja jetzt im Zweiten, es gab ein Insolvenzverfahren. Die Johanniter hatten das Krankenhaus vorher. Sie haben aus meiner Sicht, glaube ich, einige Themen verschlafen, nicht wirklich investiert. Dann ist es in die Insolvenz gegangen. Wir haben dann einen Insolvenzverwalter bekommen, der aufgezeigt hat, wie man das Krankenhaus weiterführen kann, wenn man auch zum Beispiel investiert, wenn wir zum Beispiel in die Geburtshilfe investieren, sodass die Geburtshilfe hatte einen hervorragenden Ruf, sodass wir dort ein besseres Level bekommen. Das heißt, wir dort mehr machen können. Und dieses Konstrukt ist jetzt von den Betreibern nicht fortgeführt worden, weil der Betreiber sagt, das ist nicht tragfähig. Und deswegen ist das Krankenhaus in eine zweite Insolvenz gegangen, wo wir uns dann dran beteiligt haben und gesagt haben, wir können uns vorstellen, das Haus zu übernehmen und es weiterzuführen. Der Gläubigerausschuss, der bei Insolvenzverfahren ja das letzte Wort hat, hat uns dann nicht den Zuschlag gegeben, sondern dem jetzigen Betreiber, der auch davor das gekauft hatte. Und wir werden jetzt ein abgespecktes Krankenhaus haben mit Geriatrie, Psychiatrie und viel ambulante ärztliche Versorgung, was auch wichtig ist und ich glaube für die Zukunft auch wichtig ist, weil auch mehr in ambulante Bereiche geht. Aber es ist natürlich für die Geesthachterinnen und Geesthachter, aber auch für die Menschen in der Umgebung schon schwierig, weil sie einfach jetzt längere Wege haben, eher nach Hamburg müssen, Rheinweg.
Aber das war, was ich meinte. Ich erinnere mich, auch Karl Lauterbach, damals noch Gesundheitsminister, war in diesem Podcast und sagte, naja, so sinngemäß, rund um Hamburg muss es keine kleinen, da brauchen diese ganzen kleinen Städte keine Krankenhäuser, weil Hamburg hat eine so exzellente Krankenhausversorgung. Und einerseits werben sie ja damit von Geesthacht nach Hamburg. Was ist die schnellste Verbindung im öffentlichen Personennahverkehr?
Öffentlicher Personennahverkehr vom Geesthacht nach zum Hamburg Hauptbahnhof eine Stunde.
Eine Stunde. So. Also das ist ja auch für jemanden, der in die Klinik geht, zumutbar.
Ne? Ja, das Problem ist natürlich, dass wenn wir über Menschen reden, die in die Notaufnahme müssen.
Mhm, klar.
Und die hätten wir gerne erhalten. Mhm. Das Geesthachter Krankenhaus, wir haben ja nun das Rheinbecker Krankenhaus daneben, das Bergedorfer Krankenhaus und das Geesthachter Krankenhaus. Und ich glaube, wir hätten das gut hinbekommen, wenn wir uns ein bisschen spezialisiert hätten. Also die Geesthachter oder im Geesthachter Krankenhaus sind die meisten Geburten vorgenommen worden von den drei Krankenhäusern. Wenn wir dort einen höheren Level bekommen hätten, hätten wir über 1000 Geburten bekommen können, aus meiner Sicht. Das wäre dann wieder tragfähig gewesen. Das hätte bedeutet, dass vielleicht andere Krankenhäuser dort abgebaut hätten. Mhm. Also ich glaube, wir müssen nicht darüber vielleicht nachdenken, ein Krankenhaus zu schließen, sondern zu gucken, wie können wir, wenn mehrere Krankenhäuser in einer Nähe oder in einem gewissen Radius sind, wie können wir dort dann spezialisieren und besser werden? Und unser Problem ist natürlich, dass Hamburg und Schleswig-Holstein zwei Bundesländer sind und die Bundesländer ja immer noch die Krankenhausplanung vornehmen. Und da würde ich mir wünschen, dass wir mehr länderübergreifend auch die Planung vornehmen und auch länderübergreifend zusammenarbeiten.
Aber ist nicht da so auch so ein Punkt, wenn man dann sich anguckt, ne? Also wir haben ja gesagt, Hamburg ist eine Stunde entfernt, die Grenzen Hamburgs mit Bergedorf ist natürlich viel, viel dichter dran, Bergedorf und Klinik, Rheinbeck, Geesthacht. Und ist nicht genau das Problem, dass man weiß, eigentlich ist die Struktur ist nicht optimal, die medizinische Versorgung ist nicht so gut, dass die Deutschen im Schnitt länger leben als Menschen in anderen westeuropäischen Ländern. Dass aber natürlich, wenn es dann darum geht, wir müssen daran was machen, dass dann, das haben Sie vorhin gesagt von den Bürgern, dass sie sagen, ja, ja, das ist alles schön und gut. Die Straße muss gemacht werden, aber die Baustelle möchte ich nicht. Ist nicht genau das Kernproblem?
Das ist natürlich auch ein Problem, dass alle irgendwie erstmal gucken, was kann ich bei mir halten. Auf der anderen Seite ist es ja nicht nur Gesacht das Krankenhaus ist ja nicht nur für die Gesachterinnen und Gesachter da, sondern fürs Umland. Und wir haben natürlich auch aus der Elbmarsch in Niedersachsen eine Versorgung mitgetragen. Wir haben auch für Beutzenburg, Mecklenburg-Vorpommern die Versorgung mit übernommen und der Südkreis Herzogtum Lauenburg hat über 100.000 Menschen. Das heißt, diese 100.000 Menschen müssen jetzt woanders hin. Und deswegen glaube ich, müssen wir auch gucken, wie viele Menschen leben in dieser Region und wie viele Menschen habe ich da und ist dann ein Krankenhaus sinnvoll oder nicht? Und so machten das ja die Skandinavier auch. Die gucken ja nach Menschen und gucken auch, wie viele Menschen leben da, beziehungsweise wie kann ich das zusammenführen.
Kommen wir vom Krankenhaus weg zu dem positiveren Entwicklung. Man redet immer davon, von ländlichen Regionen, dass die Leute die ländlichen Regionen verlassen. Das ist bei Ihnen ja nun gar nicht so, sondern die Stadt ist stark gewachsen. Es wird noch ein bisschen dauern, bis Sie dann Oberbürgermeister sein können. Wahrscheinlich werden Sie
wohl nicht mehr leben
im Amt. Woran liegt das? Hat das mit der Nähe zu Hamburg zu tun und den Preisen für Häuser und Wohnungen, die sich in Hamburg niemand leisten kann, dass man sagt, oh Mensch, wenn ich dann hier eine Stunde weg bin, das ist eigentlich nicht schlimm, dann ziehe ich da raus. Hat das tatsächlich so stark natürlich auch mit dem Aus von Krümmel zu tun?
Also es hat, glaube ich, sehr stark mit der Metropolregion zu tun, also mit Hamburg. Hamburg ist eine wachsende Stadt, die Menschen wollen in die Metropolen und gucken natürlich auch, wenn sie sich das finanziell nicht leisten können, wo kann ich gut leben und vielleicht ein bisschen günstiger. Krümmel aus hat natürlich auch was damit zu tun. Es gibt jetzt viele Menschen, die sagen, ich wäre früher nicht nach Gesach gezogen, die jetzt zu uns kommen, weil das Atomkraftwerk nicht mehr da ist, beziehungsweise es steht noch, aber ist abgeschaltet, schon sehr lange. Und die Nähe zu Hamburg, das ist, glaube ich, wirklich das Entscheidende. Also das muss man, glaube ich, auch sehen, wenn man jetzt im Husum oder in anderen Regionen in Schleswig-Holstein ist, also Nordfriesland, Ostholstein. Dort haben die Mittelstädte auch wieder eine andere Aufgabe. Die haben dann dementsprechend natürlich auch beim Einzelhandel wieder einen größeren Einzugsbereich. Das ist bei uns wieder ein Problem, dass wir, was den Einzelhandel angeht, dann mit Hamburg, Lüneburg konkurrieren und gucken müssen, wie können wir unseren Einzelhandel in Gesacht dann auch dementsprechend stärken. Aber die Nähe zu Hamburg führt dazu, dass die Menschen zu uns kommen.
Wobei man sagen muss, Nähe, wir haben ja auch andere Kollegen hier, der Kollege aus Pinneberg oder der Kollege aus Elmshorn, selbst Elmshorn, das ja 35 Kilometer entfernt ist, ist aber mit der Bahn in 20 Minuten erreichbar.
Ja.
Das ist etwas, wovon Sie träumen.
Ja. Das ist das, was wir auch gerne erreichen möchten.
Was auch möglich wäre?
Ja, wir haben ja einen Schienenanschluss. Ja. Und bis Mitte der 50er Jahre gab es ja die Gesacht-Bergedorfer Eisenbahn, die auch dann dort immer gefahren ist. Und in den 50er Jahren hat man halt beschlossen, man setzt auf Busse. Und so ist es bei uns so, dass wir eine relativ gute Busverbindung von Gesacht nach Bergedorf zum S-Bahnhof haben, sodass man dann umsteigt in die S-Bahn. Wir haben im Gesacht einen zentralen Omnibusbahnhof, der von da aus man in der Woche morgens und abends fast 5 bis 10 Minuten Takt zum Bergedorfer Bahnhof hat. Also auch das ist dann schon sehr gut. Und das ist allerdings etwas, was, glaube ich, für die Zukunft ein Teil des ÖPNVs ist. Aber der Bahnanschluss ist für uns schon wichtig, damit man auch direkt zum Hauptbahnhof kommt.
Wie wahrscheinlich ist er, dass er wann kommt?
Wann er kommt, kann ich nicht sagen. Da bin ich auch vorsichtig mit Prognosen, weil das nicht in unserer Hand liegt. Aber ich bin froh, dass Schleswig-Holstein-Hamburg gemeinsam dieses Projekt schon auf der Agenda haben und auch weiter oben auf der Agenda und nicht geschoben haben, sondern auch Geld bereitgestellt haben. Die kleinen Nickigkeiten zwischen Hamburg und Schleswig-Holstein, die werden wir dann auch noch überwinden.
Wer ist eigentlich, das ist, glaube ich, es wird nie kommen, diese Idee, wobei ich sage immer gern, eigentlich sind Hamburg und Schleswig-Holstein wie Bayern und München.
Ja.
Also Schleswig-Holstein ist das Land und Hamburg könnte die Hauptstadt sein und es wäre aus Ihrer Sicht vieles viel, viel einfacher, wenn die Konstruktion so wäre, ja.
Ja, auf jeden Fall. Auch wenn ich mir das angucke, was den Schulbereich angeht. Wir haben zum Beispiel ein Unternehmen, die haben eine Auszubildende und diese Auszubildende ist im Groß- und Außenhandelbereich tätig. Und das Unternehmen verkauft sehr viel nach Südamerika. Und da möchte man dann in der Schule nicht unbedingt Englisch nur haben, sondern möchte gerne Spanisch haben. Und Spanisch wird aber im Kreisherzogtum Lauenburg nicht angeboten. Also muss man dann nach Kiel fahren. Man fährt an Hamburg oder durch Hamburg durch, wo das auch angeboten wird. Aber sie kann nicht in Hamburg zur Schule gehen, zur Berufsschule gehen, sondern muss dann nach Kiel fahren. Und das ist natürlich völlig unattraktiv. Und gut, es gibt dann manchmal Wege, wie man das dann schafft, doch in Hamburg an die Berufsschule zu gehen. Aber da würde ich mir echt mehr Flexibilität wünschen.
Wir werden das wahrscheinlich, auch das werden wir wahrscheinlich nicht erleben, weil sozusagen dieser Stolz der Menschen, den man gar nicht, den ich manchmal gar nicht verstehe, weil die Hamburger sind dann auch total stolz, wenn sie nach Sylt fahren oder in Timmendorfer Strand und man hat ja manchmal das Gefühl, dass man den Hamburger dann erklären muss, übrigens gehört gar nicht zu Hamburg. Ja. Und es ist alles so miteinander verwoben, dass es viel einfacher wäre. Was sie aber den Menschen mal sagen müssen ist, wenn ich nach Geesthacht komme, ne, und da ein Haus haben. Also erstmal Einzelhaus, freistehendes Einzelhaus, gibt es sowas in Geesthacht? Zu einem Preis, dass man sich's leisten kann?
Ja, auch die Preise werden natürlich gehen hoch. Ja. Es wird auch bei uns teurer, aber ja, es gibt noch bei uns Häuser, die man kaufen
Und was kann. Muss man da so, womit muss man so rechnen, wenn man so, was ich, 120 Quadratmeter, ein bisschen Grundstück, was ist das?
Ach, jetzt ist eine gute Frage. Ich würde sagen, ja, so 500, okay. 600.000 dürfen Sie auch schon bezahlen.
Also ist auch schon. Also Sie merken auch in den vergangenen Jahren sozusagen durch die Nähe zu Hamburg sind die Preise da hochgegangen.
Ja, das ist bei uns auch so. Früher war es ja auch so, dass viele Menschen dann nach Lüneburg gezogen sind, Winsen.
Genau.
Und aber auch die sind mittlerweile ja teurer geworden und jetzt schwappt es wieder so ein bisschen nach Geesthacht, dass die Menschen dann bei uns gucken.
Was sind das für Leute, die gekommen sind in dieser Zeit, in der Sie sind ja 6.000 Leute ungefähr, 6.000 Menschen. Sind das überwiegend Rentner, sind das überwiegend Familien? Was sind da für Leute gekommen?
Also es ist eine Mischung aus allem. Also es sind nicht nur Rentner gekommen. Wir haben, glaube ich, noch einen relativ guten Rentenanteil. Es sind Familien gekommen nach Geesthacht. Es sind Singles nach Geesthacht gekommen. Also wir haben eigentlich eine gute Mischung. Und auch das, was Dirk Schulz vorhin angesprochen hat, mit Geesthacht an die Elbe, in dem Neubaugebiet da unten.
Da kommen wir nochmal 2.500, die kommen nochmal dazu.
Teil ist schon da. Okay. Also der größte Teil ist mittlerweile belegt und bebaut. Jetzt kommt der letzte Schwung nochmal. Aber auch da haben wir dann die gleiche Mischung. Ich hatte jetzt auch überlegt, Mensch, wer zieht da hin? Sind das mehr die Rentner, die sich das denn leisten können, so an die Elbe? Aber auch dort haben wir die gleiche Durchmischung wie in Geesthacht allgemein.
Und ist das, ich habe da mit dem Bürgermeister mal gesprochen, der eines kleinen Ortes, in dem wir immer gern Urlaub machen, der sagte, ich freue mich immer, wenn die Rentner kommen. Ich will gar keine Familien haben, weil wenn die Familien kommen, dann muss ich wieder Kitas bauen, dann muss ich Schulen bauen und so. So denken Sie wahrscheinlich nicht, weil Sie an das langfristige Wachstum von Geesthacht denken.
Ja, und auch daran, wir haben ja schon unsere weiterführenden Schulen, die Grundschulen. Wir haben 4 Grundschulen, wir haben 3 weiterführende Schulen. Die müssen ja auch irgendwo belegt werden. Also ich brauche eigentlich immer diese Durchmischung und immer wieder auch, dass dann junge Familien kommen, damit ich das, was ich mal investiert habe, auch auslasten kann.
Wir haben noch gar nicht gesprochen, und das ist interessant, dass Sie es noch nicht angesprochen haben. Ich bin gespannt, was Sie sagen, über die Lage, was Flüchtlinge anbelangt in Geesthacht. Gibt es nicht zu viele? Gab es nicht zu viele? Haben Sie das Thema ganz gut im Griff gehabt? Wie ist die Situation da aktuell?
Also für uns ist das natürlich auch eine Herausforderung gewesen und auch aktuell noch eine Herausforderung. Wir haben es leider auch nicht schaffen können, alle Flüchtlinge in Wohnraum unterzubringen. Auch wir haben eine Containeranlage, die wir mit Flüchtlingen belegt haben. Aber wir haben eine große Tradition, Menschen aufzunehmen bei uns, Flüchtlinge aufzunehmen. Geesthacht hat 1945 10.000 Menschen gehabt und 1946 kamen nochmal 10.000 Flüchtlinge dazu aus den deutschen Gebieten. Und danach haben wir auch sehr viele Zuwanderer gehabt, die sogenannten Gastarbeiter aus Spanien, Italien, Türkei. Wir haben sehr starke türkische Wurzeln bei uns und einen hohen Migrationsanteil. Insofern hat sich das dann mit eingewoben. Und wir haben das ganz gut, glaube ich, hingekriegt.
Ich kann Sie nicht gehen lassen, ohne Sie als SPD-Mitglied zu fragen, was wird denn aus dieser SPD? Wie verzweifelt sind Sie, wenn Sie sehen, dass die SPD in großen Flächenländern plötzlich Mühe hat, überhaupt noch in die Parlamente zu kommen?
Das trifft einen schon sehr. Damit habe ich vor 20, 30 Jahren auch nicht gerechnet. Wir waren ja eine große Volkspartei. Ob wir Volkspartei heute noch sind, müssen wir dann manchmal vielleicht fragen. Aber die SPD gibt es so lange und die SPD hat Höhen und Tiefen hinter sich. Und ich glaube, aus diesem Tal kommt die SPD auch wieder raus. Und es wird wieder Zeiten geben, wo die Menschen sehen, dass die SPD gebraucht wird. Und wenn ich mir das heute angucke, Sie haben vorhin davon gesprochen, von Olaf Scholz als Kanzler, wo ja viele gesagt haben, was macht der eigentlich? Der müsste doch viel mehr tun, der muss doch, das ist so ein ruhiger Kanzler. Mhm. Und wenn wir uns jetzt angucken, wie der Kanzler jetzt dasteht, vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der doch vielleicht wieder hofft, Olaf Scholz zurückzuhaben. Oder auch Gerd Schröder war damals auch ein Thema. Gerd Schröder, der Kanzler, der hat durchgegriffen und das fand man auch nicht so gut. Heute gibt es, glaube ich, viele, die sich Gerd Schröder zurücksehen würden. Also von daher, glaube ich, wird es auch wieder aufwärts gehen.
Würde der junge Olaf Schulze, Gas- und Wasserinstallateur, heute SPD wählen?
Ja.
Und warum? Weil das ist ja irgendwie, man hat doch den Eindruck wirklich, also vielleicht ist das, sagen Sie warum, ja. Sorry.
Nein, also ich glaube immer noch, dass die SPD für die sozialen Werte steht und für den sozialen Zusammenhalt und dass die SPD auch die Partei ist, die viele Dinge zusammenführt und einen guten Mittelweg findet und auch immer noch eine streitbare Partei ist und durch diesen Streit, Diskussion, sie auch gute Lösungsansätze hat, die man nicht immer durchsetzen kann. Das ist natürlich das Problem, auch in einer Dreierkoalition dann natürlich, war ja bei SPD, Grünen und FDP, musste man irgendwo diese Kompromisse suchen. Die SPD war die Partei, die dann ja auch den Teil zwischen Grün und Gelb vermittelt hat. Und deswegen würde ich sagen, doch, ich würde heute auch noch SPD wählen und ich wähle auch noch SPD.
Wenn Sie an 2027 denken, nächstes Jahr, Landtagswahl in Schleswig-Holstein, man hat den Eindruck, dass Daniel Günther einfach nur seinen Kopf plakatieren muss und damit diese Wahl schon sicher gewonnen hat. Und man hat vor allem den Eindruck, dass die SPD keinerlei Chance hat, diese Ministerpräsidenten abzulösen. Ist das nicht auch ein schwieriges Zeichen, eine schwierige Beobachtung in einem Land, das ja mal von Heidi Simonis regiert wurde, das ja mal von Björn Engholm regiert wurde?
Naja, ich bin 1985 in die Partei eingetreten. Da war noch Uwe Barschel Ministerpräsident in Schleswig-Holstein, davor Stoltenberg.
Ja.
Da hatte man immer gedacht, die CDU würde man nie ablösen können. Und das hat die SPD dann auch sehr gut geschafft. Es wird eine Herausforderung. Es wird auch nicht leicht und nicht einfach. Aber ich glaube, wenn man gute Argumente hat, dann kann man auch in Schleswig-Holstein wieder mit einer starken SPD rechnen.
Ich hoffe, dass Sie Ihre Zuversicht sich bewahren können. Zum Abschluss frage ich alle Bürgermeister und Bürgermeisterinnen, die in diesem Podcast sind, 12 Stück. Sind es aus den großen und größeren Städten, kleineren, mittleren Städten rund um Hamburg? Wenn Sie mit einem Ihrer Kollegen tauschen müssten, nicht dürften, tauschen müssten, welcher wäre das?
In Schleswig-Holstein oder um Hamburger Rand?
Wie Sie mögen. Es muss nur nicht, also es kann, ne, es ist also, ja, ja, es ja, kann, es muss eine Stadt sein.
Ja, logisch.
Oder eine Gemeinde, es geht auch Seevetal oder was auch immer.
Ich darf auch eine größere Stadt nehmen.
Na klar.
Dann würde ich Lübeck nehmen.
Tatsächlich?
Ja.
Warum Lübeck?
die alte Hansestadt würde mich reizen und die Traditionen in Lübeck würde mich reizen. Also doch, das würde, da wäre ich schon dabei, weil Bürgermeister von Hamburg kann ich ja nicht werden, weil das ist ja der Ministerpräsident und deswegen ist das ja was anderes.
Aber Sie können auch Bürgermeister von Hamburg werden, Sie müssten dann nur in Hamburg leben.
Nee, ich müsste hier ja politisch wieder aktiv werden.
Das stimmt.
Und,
stimmt, dann, Sie werden dann. Sind Sie verbeamtet für diese Zeit?
Ich bin
ja. Verbeamtet, ja. Genau. Hat das eine Rolle gespielt bei der Entscheidung?
Nein.
Ist es vernünftig eigentlich, dass Bürgermeister Beamte sind?
Ja.
Weil?
Weil die Verbeamtung natürlich auch dazu führt, dass man, wenn man nicht wiedergewählt wird oder aus dem Amt scheidet, dass man dann eine gewisse finanzielle Sicherheit hat. Und das ist jetzt auch nicht unbedingt falsch.
Genau. Lieber Schulz, ich danke Ihnen. Vielen Dank, dass Sie heute hier waren. Dankeschön.
Vielen Dank für die Einladung.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.